ARD. Der zweitmächtigste und zweitwichtigste Mann nach dem Kaiser ist vor 500 Jahren ein Sachse, Friedrich der Weise. Ist der Kaiser nicht anwesend, tritt er an seine Stelle. Seinen Untertanen ermöglicht er durch seine große Reliquiensammlung Wallfahrten und Seelenheil. Und ohne ihn, also Friedrich den Weisen, wäre die Reformation vielleicht in ihren Anfangszeiten bereits gescheitert.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Also Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also unsere Podcast-Folge trägt ja dieses Mal den Titel Friedrich der Weise, ein Politiker, wie man ihn sich wünscht. Und das ist ja, muss man sagen, ganz schön subjektiv. Aber was macht ihn denn objektiv zu einem guten Politiker oder was zeichnet ihn denn aus?
Der Name sagt schon, er ist eben weise.
Ah.
Also nicht im persönlichen Sinn, dass er besonders klug oder hochgebildet wäre, sondern er macht eine weise Politik, eine kluge Politik. Mhm. Und das ist das Besondere. Der Titel, das ist eine Inspiration von einem meiner Gesprächspartner, der gesagt hat, na, das ist eigentlich ein Politiker, wie man ihn sich auch heutzutage nur wünschen kann. Dachte ich, na, der trägt ganz schön fett auf. Das war sozusagen so ein bisschen beim Einstieg des Gesprächs. Aber dann dachte ich, nein, der hat recht. Friedrich der Weise macht wirklich eine kluge Politik, indem er eben zum Beispiel zwar baut, aber eben das Land dabei nicht ausplündert, nicht in Schulden stürzt, indem er Prunkbauten baut, sondern einfach schlichte Bauten. Er sagt, ich muss bauen als Fürst, damit die Leute Arbeit und Brot haben. Er gründet die Universität Wittenberg 1502, also um einfach gebildete Leute an seinem Hof zu ziehen und auch die Verwaltung im Land voranzutreiben. Und er selbst war einfach auch ein Verwaltungsmensch und Verwaltungsfuchs. Also man muss überlegen, der hat so am Tag 7-8 Stunden auch Akten studiert. Und die sind ja hin und her geritten. Also der hat ja nicht 8 Stunden Büroarbeit gehabt, sondern hat ja viele, viele andere Aufgaben noch gehabt. Und er hat sich da auch um alle möglichen Kleinigkeiten gekümmert. Also wenn eine Äbtissin ihm gesagt hat, es regnet in meinem Kloster rein, na dann hat er sich darum gekümmert, dass sie Dachziegel bekam, um das Klosterdach zu reparieren. Also er war da auch sehr kleinteilig. Auf der anderen Seite gefeiert natürlich, gekämpft, das war ja auch ganz wichtig, Repräsentation für so einen Fürsten. Und ein Diplomat, ein ganz, ganz gewiefter Diplomat, ich will nicht zu viel verraten, das wird noch eine Rolle natürlich im Feature spielen. Also ja, er war eigentlich ein Herrscher und Politiker, wie man ihn sich nur wünschen kann.
Und das ist jetzt auch noch ganz wichtig für uns, er spielt eine wichtige Rolle für die Reformation und zwar gerade für den Anfang, für die Anfänge der Reformation.
Genau, das ist auch noch ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Gut, dass du es ansprichst. Er war ein unglaublich toleranter Mann, denn er war fromm. Du hattest ja schon beim Einstieg gesagt, er hat Reliquien gesammelt. Also er war logischerweise katholisch, was anderes gab es ja nicht. Aber er hat dann Luther unterstützt. Diese Toleranz ist auch ein Markenzeichen von ihm und das ist schon was Besonderes. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt sozusagen immer dichter an die Reformation ranrücken mit ihm. Wir hatten ja schon immer mal Reformationsthemen mit Katharina von Bora oder Luther auf der Wartburg. Aber mit Friedrich dem Weisen sind wir jetzt ganz dicht an der Reformation dran.
Und vor allen Dingen haben wir jetzt mal die Perspektive quasi von der herrschenden Klasse.
Ja, also nicht Luther und die ganzen Reformatorenriege, die heben wir uns mal auf für später. Aber ohne Friedrich den Weisen hätte Luther den Erfolg nicht haben können. So. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten.
Genau, denn die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Der Kaiser ist tot. Es lebe der... Nein, so schnell geht es nicht im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Da muss erst ein neuer Herrscher gewählt werden, von 7 Kurfürsten. So will es die Goldene Bulle seit 1356. Und deshalb treffen sich im Juni 1519, ein knappes halbes Jahr nach dem Tod von Kaiser Maximilian, die Kurfürsten mit ihrem Gefolge in Frankfurt am Main, um einen neuen König und Kaiser zu wählen. Zur Auswahl stehen und haben ihre Ambitionen mit Versprechen, Intrigen und Geld untermauert, der spanische König Karl, der französische König Franz und Englands Monarch Heinrich VIII. Auch die Kurfürsten von Brandenburg, Joachim und Sachsen, Friedrich der Weise, gelten als mögliche Kandidaten.
Wir können heute ganz sicher sein, dass in der ersten Wahlrunde, in einer wirklichen Wahl, Friedrich der Weise eine Mehrheit der Fürsten auf sich versammeln konnte.
Armin Kohnle, Kirchenhistoriker der Universität Leipzig und Verfasser einer aktuellen Biografie über Friedrich den Weisen.
Jetzt ist immer die Frage, wie viele Stimmen waren das? Von wem kamen diese Stimmen? Das wissen wir so genau nicht, weil wir ja nicht in der Wahlkabine oder in der Wahlkapelle mit dabei waren. Aber dass Friedrich gewählt war, das ist klar.
Friedrichs Ratgeber Georg Spalatin, der mit in Frankfurt war, schreibt von 3 Stimmen. Zusammen mit Friedrichs eigener reicht das, um deutscher König und Kaiser zu werden. Friedrich wird 1463 in eine der reichsten und mächtigsten deutschen Dynastien hineingeboren. Die Wettiner sind seit 1089 Markgrafen von Meißen, seit 1423 Kurfürsten von Sachsen. Zwar haben sein Vater Ernst und sein Onkel Albert das Land geteilt, aber selbst das halbe Land, über das Friedrich herrscht, reicht noch vom Randberliner Belzig bis ins vogtländische Plauen, vom fränkischen Coburg über das thüringische Eisenach, über Torgau und Wittenberg bis zum Rand des Spreewalds.
Friedrich hat im Grunde die Bildung erhalten, die damals Fürstensöhne erhielten. Das heißt, er ist in den üblichen Fächern unterrichtet worden. Er hat auch ein bisschen Lateinunterricht erhalten. Er selber hat sich ein bisschen was eingebildet auf seine Lateinkenntnisse, mit denen es aber beim genauen Hinsehen nicht so besonders weit her war. Und sonst hat er die höfischen Sitten erlernt, mit allem, was dazugehört.
Dazu gehörte Reiten, die Saujagd mit Stoßdegen, das recht gefährlich werden konnte. Dazu gehörte sowohl das Armbrustschießen, da gehört das Turnieren zu.
Thomas Lang ist Historiker und beschäftigt sich seit Jahren mit Friedrich. Als Rechnungsprüfer Friedrichs des Weisen ist er in der Historikerzunft bekannt und als solcher hält er auch Vorträge und schreibt Blogs. Auf seinem Laptop findet sich eine Tabelle, auf der scheinbar jeder Tag aus dem Leben des sächsischen Kurfürsten dokumentiert ist. Zumindest jeder Tag, von dem eine Rechnung, ein Bericht, ein Brief überliefert ist. Und so weiß Thomas Lang auch genau, wie viele Gegner Friedrich bei seinem ersten Reichstagsbesuch 1487 in den Sand wirft.
Der Kurfürst hat dann kurzerhand erstmal 13 Gegner aus dem Sattel gestoßen, ist einmal nur selbst gefallen. Der Mann hat bis über 50 an Turniere teilgenommen. Der hat am Turnier in Weimar zur Fastnacht 1513 noch teilgenommen. Der ist mit 47 Jahren gegen Kaiser Maximilian nochmal angetreten. Als der gesagt hat, ich fordere mein Recht und möchte, dass du im Turnier gegen mich antrittst, hat er gesagt, gut, machen wir.
Körperlich ist Friedrich also fit. Wichtig für eine Zeit, da noch aus dem Sattel geherrscht wird, man durch die Lande zieht und vor Ort nach dem Rechten sieht. Als Kurfürst nimmt er an den Reichstagen teil. Es gilt, kaiserliche Aufträge zu erfüllen, sich mit Fürsten zu treffen. Mehrere tausend Kilometer liegt Friedrich auf dem Pferderücken im Jahr zurück. Innerhalb von 16 Tagen, im April 1513, zieht das Hoflager 8-mal um. Reist von Weißenfels und Zeitz über Borna, Wittenberg bis nach Torgau. Für Friedrich ist die Elbestadt in seinen eigenen Worten immer meine Wonne gewesen, sagt Jürgen Herzog, der Vorsitzende des Torgauer Geschichtsvereins.
Die bleibende Leistung besteht natürlich darin, dass er Torgau wirtschaftlich sehr positiv beeinflusst hat.
Friedrich lässt eine neue Elbbrücke errichten. Mit der Kanzlei entsteht eine moderne Verwaltung und viele große Feste finden in Torgau statt. Aus gutem Grund.
Der Haupterwerbszweig für Torgau war das Bierbrauen. Torgau war im 16. Jahrhundert die größte Bierbraustadt in Sachsen. Darüber hinaus war natürlich Torgau als Handelsstadt mit 3 Jahrmärkten von Bedeutung.
Das Torgauer Schloss Hartenfels ist eine Hauptresidenz von Friedrich und seinem Bruder Johann. Gemeinsam wohnen sie im Ostflügel. Gemeinsam hatten sie Hof. Gemeinsam regieren sie das Land. So wollte es ihr Vater Ernst. Friedrich, als der Ältere, ist als Kurfürst auch der Ranghöhere, stimmt sich aber immer mit seinem Bruder Johann ab, sagt Armin Kohnle.
Friedrich ist keiner, der seine Interessen mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen möchte, sondern er ist immer eher ein vermittelnder, ein ausgleichender Charakter gewesen. Und Johann war einer, der dem älteren Bruder gerne auch den Vortritt ließ.
In einem ungewöhnlichen Punkt aber lässt Friedrich dem Jüngeren den Vortritt, sich um den Erhalt der Dynastie zu kümmern. Nicht, weil Friedrich kein Interesse an Frauen hätte. Doch Heiratspläne scheitern aus Gründen, die Historiker heute nicht mehr klären können. Dafür finden sich in Friedrichs Hoflisten andere auffällige Personen, weiß Thomas Lang, der Rechnungsprüfer des weisen Friedrich.
Wenn man meine gnädigste Frau war, war man Fürstin, stand oben. Wenn man Bettmarkt war, stand da Bettmarkt. Was aber sehr ungewöhnlich ist, wenn man da eine Person findet, die heißt Christina und als nächstes steht da Jörg Chorschüler, ihr Diener, und als nächstes steht da ihre Magd.
Diese Christine wird später auf Kosten Friedrichs verheiratet mit einem Mann, der als Amtsschösser, also Steuereintreiber und Bürgermeister von Torgau, eine bedeutende Position in der kurfürstlichen Verwaltung hat.
Meine Vermutung ist, dass die Dame eins der unehelichen Kinder von Friedrich dem Weisen war. Also Friedrich der Weise hat definitiv dafür gesorgt, dass sie gut untergekommen ist. Und das sieht alles danach aus. Das war so damals üblich, dass man dann halt auch uneheliche Kinder sich um die gekümmert hat, ohne dass da groß Bamborium drum gemacht worden ist.
Bei den unehelichen Söhnen Bastel, Fritz und Hieronymus ist die Lage klarer. Sie werden mit am Hof erzogen, ausgebildet und bekommen gut dotierte Posten. Friedrichs amoureuse Libertinage steht im Widerspruch zur christlichen Moral und Glauben. Den nimmt er durchaus ernst, sehr ernst sogar. 1493 pilgert er ins Heilige Land, lässt später in Torgau eine Anlage nach dem Vorbild des Heiligen Grabes errichten. Friedrich ist ein durch und durch frommer Mann, dem sein Seelenheil sehr am Herzen liegt.
Er ist ja ein spätmittelalterlicher Musterchrist mit all den Formen. Er geht auf Wallfahrt, er stiftet alles Mögliche, Messen, besondere Liturgien, nicht nur in Wittenberg, auch in Torgau und an vielen anderen Stellen. Er ist also ein Christ, der sozusagen für die prachtvolle Ausgestaltung der Kirche wo immer sorgt, auch mit erheblichem finanziellem Aufwand. Und am berühmtesten ist ja seine Wittenberger Reliquiensammlung, die ja unglaubliche Dimensionen angenommen hat gegen Ende seines Lebens, die er aufgebaut hat, um aus Wittenberg ein sakrales Zentrum für das ernestinische Kurfürstentum zu machen. Und das ist ihm ja auch weitgehend gelungen, bis dann die Reformation dieses Werk im Grunde komplett in Frage gestellt hat.
Nicht nur in abstrakter Art und Weise, sondern Luther greift Friedrichs Frömmigkeit mit ihrer Verehrung der Heiligen ganz direkt an. Seine 95 Thesen nagelt er an die Tür des Allerheiligenstifts, der heutigen Schlosskirche an.
Und dass Luther dann natürlich hierhin geht und gegen Seelenmessen predigt, gegen die Reliquienverehrung predigt und tatsächlich auch Thesen hier anschlägt, die sich dagegen etwas richten, was dem Kurfürsten ja sehr am Herzen zu liegen scheint. Das ist halt recht spannend, wie er sich dann doch dazu entschließen konnte, ihn zu schützen und ihn zu bewahren. Und das Spannende ist, Luther hat da nicht zufällig diesen Termin ausgewählt. Es gibt zwei besonders besuchte Termine an der Schlosskirche. Man hat einen großen Ablass während der Reliquienweisung, zwei Wochen nach Ostern. Und der zweite große Termin ist an Allerheiligen. Da sind sehr viele Gläubige auch von außerhalb gekommen. Man kann schätzen, dass es etwa 1.000 bis 2.000 Leute waren.
Es gibt also ausreichend Publikum, als Martin Luther am Vorabend von Allerheiligen 1517 seine Thesen veröffentlicht. Dass Luther mit seinem neuen Gottes- und Glaubensverständnis alle kirchlichen Traditionen in Frage stellt, Das trifft auch andere Fürsten. Friedrich jedoch ist besonders herausgefordert. Luther ist sein Untertan und der streng gläubige Katholik schützt dennoch den Ketzer. Warum?
Friedrich hat verstanden, dass Luthers Theologie, die ja eine ganz stark biblische Theologie war, das Evangelium besser wiedergibt, als das im Spätmittelalter in den päpstlichen Formen der Fall gewesen war. Und Friedrich war ein großer Bibelleser, ein ganz bibelfrommer Christ.
In einer 1509 erstellten Inventarliste seiner Schlafstube im Schloss Lochau, dem bevorzugten Jagdquartier Friedrichs, finden sich neben Armbrüsten auch Bibeln und kommentierte Evangelienbücher.
Also der hat humanistische Bibelkommentare vor Luther gehabt. Wir können auch noch nachweisen, dass er hinterher hebräische und andere Bibeln anschaffte. Und man kann relativ sicher sein, dass er natürlich über seinen Hofkaplan, Georg Spalatin, auch bei Theologen wie Luther anfragen ließ, wie etwas zu interpretieren ist. Und wir wissen halt von den Antworten, dass diese Antworten von Luther an Spalatin gingen und der das mit großer Wahrscheinlichkeit dann wieder an den Kurfürsten weitergegeben hat.
Warum fragt der Kurfürst den Professor seiner Universität? Fragt er Luther nicht direkt? Weil er Friedrich der Weise ist, der Fuchs von Sachsen. Ihm ist schnell klar, es geht hier nicht um theologische Spitzfindigkeiten oder unterschiedliche Interpretationen dieser oder jener Bibelstelle. Seit die römische Kurie 1520 den Ketzerprozess gegen den Wittenberger Mönch eröffnet hat, hat das Ganze eine politische Dimension bekommen. Sich nicht öffentlich mit dem Ketzer zu zeigen, ist ein Akt diplomatischer Klugheit.
Von Friedrich kann man eigentlich lernen, wie Diplomatie funktioniert. Es ist manchmal auch etwas skurril. Wenn eine Situation ihm nicht passt, kann es durchaus sein, er reist einfach ab. Wenn er erst gar nicht in die Situation kommen will, dann ist er plötzlich krank. Morbus diplomaticus nennt man ja sowas bekanntlich. Und viele andere Dinge kann man von ihm auch lernen, ja, dass er zwischen sich und andere eine Distanz bringt, damit man nicht sagen kann, schau her, der hat mit dem Umgang. Und da gehört eigentlich auch das Verhältnis zu Luther mit dazu.
Luther und Friedrich sehen sich nur ein einziges Mal. Und auch da nur aus der Ferne, in Worms vor dem Reichstag, als Dr. Martinus den Widerruf verweigert. Dass Luther überhaupt vor dem Reichstag erscheinen kann, ist eine Folge der Kaiserwahl von 1519, auf die noch einzugehen ist. Für Luther und Friedrich entscheidend ist die sogenannte Wahlkapitulation. Nach ihr darf kein Deutscher vor ein fremdes Gericht gezwungen und hat das Recht, vor dem Reichstag gehört zu werden, bevor er in Acht und Bann erklärt wird. Beides nutzt Friedrich aus, um Luther vor Rom zu schützen und gleichzeitig Papst und Kaiser zu versichern, er sei selbstverständlich bereit, gegen Luther vorzugehen, aber nur im Rahmen der Gesetze und wenn diese aus der Bibel widerlegt würde. Er als Kurfürst könne das aber nicht entscheiden, weil er von theologischen Zwistigkeiten nichts verstehe. Die Vorwürfe des päpstlichen Gesandten, er schütze damit einen Ketzer, kontert er mit dem Verweis auf seine unbestreitbare Frömmigkeit.
Schau mal, ich habe hier diese riesige Reliquienweisung. Ich habe hier dieses Stift. Hier predigen 93 Geistliche an 3 Chören, an 24 Altären. Vor Kunstwerken, um die mich gesamt Europa beneidet. Ich habe da zehntausende Gulden in diese Schlosskirche reingesteckt. Willst du mir ernsthaft erklären, ich sei nicht gläubig? Das konnte er dann jederzeit sagen. Also du siehst doch, was ich hier habe. Sag mir doch nicht, ich sei nicht gläubig.
Die Politik kommt Friedrichs Taktik zu Hilfe. Noch vor Luthers Thesenanschlag versucht der alternde Kaiser Maximilian, seinem Enkel Karl die deutsche Krone zu sichern. Dazu braucht er die Stimmen der Kurfürsten. Er hat kein Interesse, sich wegen Mönchszänkereien zum Werkzeug der Päpste zu machen, die außerdem gegen die Wahl Karls intrigieren und lieber den Franzosen Franz oder den englischen Heinrich den VIII. Auf dem deutschen Königsthron sehen wollen. Friedrich bleibt gegenüber all den pekuniären Versprechen und subtilen Drohungen vor der Kaiserwahl 1519 cool und verweist auf die rechtlichen Regeln der Goldenen Bulle. Damit ist er eine singuläre Erscheinung unter den 7 Kurfürsten meint Armin Kohnle.
Die natürlich alle kein Problem hatten, die Hände aufzuhalten und das Schmiergeld zu nehmen. Nee, Friedrich will das nicht. Er ist in der Tat, in manchen Dingen ist er außerordentlich rechtstreu. Der macht keine krummen Wege. Das ist auch ein Charakterzug bei Friedrich dem Weisen. Wenn man versucht, den unter Druck zu setzen, dann macht er dicht. Ja, dann wird er auch ganz stur. Und je mehr man den Druck erhöht, desto sturer wird er. Der gibt nicht nach.
Und so ist der Wahlausgang offen, als sich die Kurfürsten am 27. Juni 1519 in der Bartholomäuskirche in Frankfurt treffen. Friedrich bekommt die Stimmen des Erzbischofs von Trier und der Kurfürsten von Brandenburg und der Pfalz. Mit seiner eigenen reicht es für eine Mehrheit im 7 Männer umfassenden Kurfürstenkollegium.
Dass Friedrich gewählt war, das ist klar, aber genauso klar ist, er hat es abgelehnt, das Königtum anzunehmen. Das heißt, er ist nicht König gewesen.
Das wird der Spanier Karl, als deutscher König und Kaiser Karl V., aber erst nachdem er die Wahlkapitulation unterschrieben hat, die den Kurfürsten viel Einfluss gibt. Friedrich begründet seine Ablehnung der Kaiserkrone.
Ich bin zu alt, ich bin zu krank und ich bin von meiner territorialen Ausstattung her gar nicht in der Lage, ein solches Amt auszuführen. Also das ist ja vielleicht auch die Klugheit Friedrichs des Weisen, dass er gesehen hat, bis zu welchem Punkt er gehen kann.
Friedrich geht auf die 60 zu, herrscht seit seinem 23. Lebensjahr, hat für den Kaiser Verhandlungen geführt, ist zehntausende Kilometer geritten, hat üppig gegessen und gut getrunken. Die Gicht plagt ihn und Todesahnungen. Die alten Freunde und Ratgeber sterben. So, gleich nach der Königswahl, Degenhard Pfeffinger, ein jahrzehntelanger Vertrauter, der Friedrich auch auf seiner Pilgerreise begleitet hatte.
Durch diese vielen Todesfälle am Hof verschob sich auch das Gewicht. Es sind sehr viele Altgläubige gestorben, Degenhard Pfeffinger, wie Friedrich der Weise zum Beispiel ein Reliquiensammler. Es starb aber auch der Propst des Allerheiligen Stifts, Henning Göde. Und auf einmal stiegen Personen, die zum Teil von Luther beeinflusst waren oder die Luther zumindest gekannt haben und gar nicht so schlecht fanden, im Hof auf. Auf einmal wird ein Stiftspropst ernannt, der ein Vertrauter von Luther ist. Und am Hof selbst, dadurch, dass der Hof sich nach Lochau zurückgezogen hat, war auf einmal der vormalige Hofkaplan Georg Spalatin, also ein enger Vertrauter und Bekannter Luthers, direkt dafür verantwortlich für die geistliche Betreuung des Kurfürsten. Und der hat dann dafür gesorgt, dass hier nach Lochau Geistliche gekommen sind, die mit Luther vertraut waren.
Lochau, Friedrichs Lieblingsschloss. Gelegen auf halbem Wege zwischen Wittenberg und Torgau, in einem wildreichen Wald. Oft und gern zieht sich der Kurfürst hier zum Jagen zurück. In seinen letzten Lebensjahren lebt er fast nur noch hier. Er habe sich müde gereist. Und dann gibt es noch Ärger mit den Bauern, vor allem in den thüringischen Besitzungen. Sie berufen sich auf Luther, fordern die gottgewollte Ordnung heraus.
Friedrich ist einer der wenigen Fürsten gewesen, die auch die Frage gestellt haben, haben wir als Fürsten nicht vielleicht eine Mitverantwortung für das, was da passiert? Sind wir nicht vielleicht auch mitschuld, dass der gemeine Mann seine Situation unerträglich findet und jetzt diesen Aufstand wagt? Und er hat sich sehr dafür eingesetzt, die Bauern nicht zu hart zu bestrafen. Natürlich, als Fürst muss Friedrich für die Ordnung sorgen. Das ist klar. Er kann nicht sagen, lass die machen, was sie wollen. Die Ordnung muss natürlich bewahrt bleiben. Aber wie geht man dann hinterher mit den Bauern um? Da war Friedrich ja eher für eine ganz milde Behandlung der Bauern.
Das brutale Ende des thüringischen Bauernkriegs mit der Schlacht von Frankenhausen, bei der 6000 Bauern niedergemetzelt und 300 gehängt werden, erlebt er nicht mehr. Friedrich stirbt am 5. Mai 1525, vermutlich als evangelischer Christ. Spalatin, der in Lochau ist, berichtet, Friedrich habe das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also mit Brot und Wein, zu sich genommen. Es ist sein einziges offenes Bekenntnis zum evangelischen Glauben.
Ganz zentral war für Friedrich ein Lutherspruch, der hieß, Gottes Wort wird aus sich selbst wirken. Und was Gott will, das wird, und was Gott nicht will, das wird nicht geschehen.
Die tiefe Überzeugung, dass alles irdische Handeln, selbst das eines Fürsten, letztlich von Gott abhängt, macht aus dem sächsischen Kurfürsten den Schutzherrn Luthers und der Reformation. Auch wenn er nie aktiv für sie eingetreten ist.
Er hat ja nur verhindert, dass sie wieder verschwindet. Die positiven Maßnahmen, die kommen dann unter seinem Bruder. Der fängt an, Kirche zu bauen. Ja, Friedrich hat noch nichts gebaut. Der hat nur dafür gesorgt, dass nicht gleich alles platt gemacht wird.
Doch genau dafür braucht es den Fuchs aus Sachsen. Einen diplomatisch mit allen Wassern gewaschenen Mann, der furchtlos das durchsetzt, was er für richtig erachtet. Kurzum, es braucht Friedrich den Weisen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Friedrich der Weise, Lutherschützer, Reliquiensammler, Kaiser für einige Stunden und für manche sogar auch noch der ideale Politiker. Friedrich der Weise oder auch der Fuchs von Sachsen, was ich ein ganz toller Titel finde. Und auch natürlich passend, Charlie, das war ja wirklich ein Ritt durch ein Leben, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Wirklich ein Herrscher, der sehr engagiert war, sehr beflissen und sehr klug.
Ja, ja, man hat ja immer das Bild, es gibt ja das berühmte Cranach-Gemälde, so einen alten, vollbärtigen, dicken Mann. Aber wenn man das sich jetzt anguckt, dann sieht man, das war eigentlich ein total fitter, taffer Fürst gewesen. Und das Bild suggeriert einfach so einen alten, fetten Mann, der am Ende seiner Tage ist es ja auch so.
Aber vielleicht,
aber das ist ja einfach ein völlig falsches Bild. Und ich habe auch so viel Neues gelernt bei den Recherchen, dass das wirklich ein ganz, ganz spannender ist und auch, ja, beneidenswert, wie klug und wie gut er dort regiert hat, wie tolerant, wie clever.
Ja,
ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit.
Wie weitsichtig auch, finde ich. Tolerant, weitsichtig, ja. Wertebewusst, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich wollte noch zu dem Cranach-Bild sagen, es kann natürlich sein, dass es auch unsere heutige Sehensart ist und es zu interpretieren, könnte natürlich damals auch für andere Sachen gestanden haben, nicht wahr? Also auch das kann da natürlich mit reinspielen, dass wir heute auf so ein Bild quasi von einem alten, dicken Mann gucken und damals war das vielleicht trotzdem auch nicht jetzt die Interpretation, die Cranach so gesehen hätte.
Ne? Nee, und zumindest dick ist ja auch ein Zeichen vom Wohlstand und so, ne? Also das.
Genau. Eine Sache, Charlie, jetzt am Ende, wo ich nicht ganz mitgekommen bin, ist nochmal der Unterschied. Und ich finde, das müssen wir auf jeden Fall klären. Was war da jetzt Kaiser, König bei der Wahl? Also da war ich ganz kurz irritiert gewesen. Also du musst nochmal die Nachhilfestunde geben.
Ja, ging mir genauso. Also vorm Schreiben, ich habe dann auch nochmal genau geguckt und auch überlegt, wie formuliert man das, wie macht man das. Das ist eine ganz verzwickte Situation 1519. Gewählt wurde der deutsche König. Maximilian war ja gestorben und er hat schon vorher versucht, seinen Enkel Karl I. von Spanien als König von Deutschland einzusetzen und die Kurfürsten dazu zu gewinnen. Da haben die vor allen Dingen Friedrich gesagt, machen wir nicht. Es gibt eine reguläre Wahl, es gibt keine Vorabsprachen. Das ist Unrecht. Das gehört eben auch dazu, dass er sich genau an dem Wortlaut des Gesetzes gehalten hat und hat gesagt, nee, ich lasse mich hier nicht bestechen oder irgendwie sonst wie korrumpieren. Es gibt eine Wahlordnung und an die wird sich gehalten. Und da gibt es keine Vorabsprachen. So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Also, gewählt wurde der deutsche König. Und als König wurde man dann vom Papst zum Kaiser gekrönt. Also ja. Seit Karl dem Großen musste man dazu nach Rom ziehen und dann wurde man zum Kaiser gekrönt.
Natürlich, natürlich. Wir hatten das ja auch im Geschichtsunterricht.
Ja, fällt mir wieder ein. Das war aber jetzt schon so, wo zunehmend die deutschen Könige gesagt haben, oh, das ist uns zu aufwendig, immer nach Rom und den Ärger mit dem Papst. Es ist so eine Art Automatismus gekommen. Und das war eigentlich auch damals schon klar. Also er ist zum deutschen König gekrönt worden und hat dann den Titel angenommen, erwählter Kaiser. Mhm. Zum Kaiser gekrönt ist Karl V. dann erst 1530. Mhm. Und danach ist es gar nicht mehr. Danach war Schluss. Da ist kein deutscher König mehr nach Rom gezogen, sondern die haben alle gleich gesagt, wir sind deutscher Kaiser und König. Dass die immer den Titel, also die Päpste haben zumindest Wert gelegt, dass sich nur erwählter Kaiser nennen durften und nicht irgendwie ja gekrönter und gesalbter. Mhm. Aber diese Feinheit ist natürlich einfach verschwunden. Mhm. Deswegen ist das so ein bisschen, wenn man auch Geschichtsbücher anguckt, es ist oft von der Kaiserwahl die Rede, 1519. Das ist aber eben nicht so ganz korrekt und deswegen Gut, dass du es nochmal angesprochen hast und wir das ein bisschen aufdröseln
okay,
können.
Ja, genau. Ja.
Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache in der Zeit. Wichtig ist einfach die Situation. Friedrich der Weise hat sich gewehrt gegen die Zumutung oder das Ansinnen von Maximilian, sich schon festzulegen und seinen Enkel zum deutschen König zu wählen. Und dadurch war die Wahl überhaupt offen und es gab einen Wahlgang, in dem er 3 Stimmen von anderen Kurfürsten bekommen hat. Und mit seiner Stimme, wenn er ja gesagt hätte, dann wäre er deutscher König geworden.
Mhm.
Und damit auch Kaiser.
Und damit auch Kaiser. Und im selben Moment, genau das macht er nicht. Er verweist auf dieses, ich sag jetzt mal, auf die Vorgänge. Aber trotzdem ist es vielleicht auch ein Moment, wo er sagt, er weiß, wann er aufhören muss. Ne? Das finde ich natürlich auch spannend. Er klammert sich dann nicht an diese Macht.
Also er hat da auch ganz realistisch, und das gehört auch einfach zur Größe oder zur Weisheit Friedrichs, gesehen, mit der Machtbasis, mit diesem kleinen Sachsen, das war ja 1485 geteilt worden, damit kann er einfach nicht als Kaiser agieren.
Mhm.
Wenn man sich anguckt, Karl V., der Habsburger, von dem gibt es ja den schönen Spruch, er hat ein Reich regiert, in dem die Sonne nie unterging. Also da gehörte ja die Eroberung, die kolonialen Eroberungen in Lateinamerika, Südamerika dazu,
mhm,
wo er Unmassen an Silber gekriegt hat und damit erstmal die Kurfürsten bestechen konnte.
Mhm.
Wobei sie immer noch Geld von den Fuckern borgen musste. Dazu die habsburgischen Besitzungen im heutigen Niederlanden, Belgien, Österreich. Also das war einfach ein Riesenreich. Da konnte Sachsen nicht mit konkurrieren.
Mhm.
Das hat er ganz realistisch gesehen.
Genau, das auf jeden Fall. Aber auch spannend, genau, was da alles ist. Wie riesig das dann gewesen ist im Endeffekt, dieses Reich, ne? Wie sich das alles entwickelt hat. Ich wollte vielleicht noch auf einen Punkt gehen. Das eine war ja quasi das Globale und das andere ist aber auch an seinem Hof. Also man merkt ja auch, wie Luther an Macht gewonnen hat und an ja Leuten, die an den Hof gekommen sind in Sachsen, die halt auch Luther unterstützt haben.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich Luthers Verdienst ist oder nicht eher Georg Spalatin. Also ich glaube, es war eher Georg Spalatin, der ja als Hofkaplan und wichtiger Berater von Friedrich dem Weisen, noch so ein Punkt, er hat sich einfach wirklich mit fähigen, klugen Leuten umgeben.
Mhm.
Also das muss man als Fürst auch. Es gab genug Leute, die autokratisch regiert haben. Ne? Aber Friedrich der Weise hatte eben eine ganze Entourage an klugen, gebildeten Leuten um sich, mit denen er sich beraten konnte. Und einer davon war eben Georg Spalatin. Und der hat eben auch dafür gesorgt, dass Leute, die eher Luthers der neuen Lehre anhingen, dann wichtige Positionen bekommen haben in dem Moment, wenn ein Hofamt frei geworden ist.
Und trotzdem noch ein Punkt, dass wir überhaupt so viel wissen über Friedrich den Weisen und was er alles gemacht hat, wie er da gewirkt hat, wie er auch vorgegangen ist, könnte man jetzt auch, wie ich es verstanden habe, dem Historiker Thomas Lang ein bisschen zugute rechnen. Weil ich meine, allein den Titel zu bekommen, Rechnungsprüfer Friedrich des Weisen, finde ich natürlich spannend.
Was wir über Friedrich den Weisen wissen, verdanken wir vor allem dem Georg Spalatin, denn der hat die erste Biografie geschrieben.
Ah, so schnell schon.
Ja, ja. Thomas Lang, schön, dass du ihn ansprichst. Also das war ein Aha-Erlebnis. Ich habe ihn kontaktiert, war eine Empfehlung. Fragen Sie mal ihn, Armin Kohnle als Biograf, der das Buch geschrieben hat, etablierter Kirchenhistoriker in Leipzig. Und ja, dann suchte ich einfach noch nach anderen Leuten. Und da wurde der Tipp gegeben, Thomas Lang. Und wurde mir gleich gesagt, das ist der Rechnungsprüfer Friedrich des Weisen. Ich habe ihn dann angerufen und wir haben uns verabredet. Und eine halbe Stunde später kam ein Rückruf und er hat zu mir gesagt, waren Sie denn schon mal in Lochau? Heute heißt es ja Annaburg.
Mm.
Ich kannte es als Lieblingsjagdschloss von Friedrich dem Weisen. Er ist ja auch dort in Lochau gestorben. Ich habe gesagt, nein, war ich noch nicht. Na, lassen Sie uns doch da hinfahren. Sag ich, ja, können wir machen. Ein bisschen aufwendig.
Aber warum nicht?
Aber kann man mal machen. Ja, und dann gegen Abend kam eine lange SMS von ihm, von Thomas Lang. Und er hat gesagt, wollen wir nicht eine Tour machen? Torgau, Lochau, Wittenberg. Und gucken uns die wichtigsten Orte an. Ich war ja schon froh, dass er nicht noch Nürnberg und so vorgeschlagen hat. Vom Aufwand her.
Er wusste ja, dass die Weltgeschichte in unserem Gebiet spielen muss.
Ja, ja. Wir sind dann wirklich 10 Stunden lang die Strecke abgefahren, haben mit Hinz und Kunz noch gesprochen. Leider konnte ich nicht alle Leute hier im Feature unterbringen, mit denen ich da geredet habe über Friedrich den Weisen. Auch noch 2-3 andere Themen schon wieder mitgenommen.
Schön.
Und ja, das war eindrucksvoll. Er hat dann zwischendurch mal seinen Laptop aufgeklappt und hat gesagt, hier, ich gucke jetzt mal schnell nach wegen dem Datum. Und er hat dort eine Excel-Tabelle, da ist gefühlt jeder Tag drin. Und zumindest jeder Tag, wo es ein Dokument gibt, einen Brief, eine Rechnung oder sonst irgendwas. Er sagte mir, also er schreibt seine Dissertation über Friedrich den Weisen, ist jetzt bei 900 Seiten, aber die ist noch lange nicht zu Ende.
Wow, aber diese Faszination.
Der hat wirklich gesammelt, der hat wirklich gesammelt und weiß viel. Und wenn Leute gesagt haben, ja, da war das und das, dann hat er gesagt, kann aber nicht sein. Ich habe eine Rechnung gefunden, das war schon eher.
Ach.
Und so, also ganz, ganz akribisch. Und ja, er hat mir eben doch ganz, ganz viele Sachen erzählt über die Frau, die unbekannte,
geliebte
Lebensgefährtin oder wie auch immer.
Auf die wollte ich nämlich auch noch kommen, weil du hast ja in deiner Weltgeschichte schon so ein bisschen jetzt in der Folge so die Kinder oder vermutete auch uneheliche Kinder erwähnt.
Die Kinder sind bekannt.
Ah, die sind bekannt, okay.
Also, Bastel und Fritz sind auf jeden Fall hundertprozentig.
Okay.
Dann wird einmal noch ein Hieronymus erwähnt, aber der taucht dann später nicht mehr auf in den Quellen. Kann sein, dass er gestorben ist oder warum auch immer. Jedenfalls taucht er nicht mehr auf. Und dann finde ich es bei anderen ist immer so die Rede, ja, offensichtlich gab es noch eine Tochter. Und da ist eben der Thomas Lang, der gesagt hat, ja, wenn ich mir jetzt aber die Quellen angucke, wer ist denn diese Christina? Ne? So. Und warum heiratet die einen Akademiker? Also warum hat die auch einen Akademiker als Diener? Das ist ja ungewöhnlich, dass eine Frau ohne benannte Funktion einen hochrangigen Diener hat, einen Akademiker. Das ist ja nicht üblich. So.
Und das sind so die Hinweise und Vermutungen, ja.
Und es gab auch eine andere Quelle, die man da genannt hat. Friedrich der Weise hat sich für eine Nürnbergerin eingesetzt. Die wurde bestraft wegen unsittlichen Lebenswandel und sollte, glaube ich, immer einen Hut tragen, damit die Leute auf der Straße vor ihr gewarnt sind.
Nein, der Hut sollte es verraten.
Ja. Es gab immer so Zeichen, ne?
Ja, gleich mal so stigmatisieren gesellschaftlich.
Zeichen, ja.
Wow.
Und da hat Friedrich sich für sie eingesetzt. Man weiß jetzt nicht, warum. Und Thomas Lang zählt dann mal eins und eins zusammen und sagt, naja, vielleicht war es die Mutter seiner Kinder. Warum soll er sich sonst für eine Nürnbergerin eingesetzt haben?
Ah, spannend. Okay. Und das ist sowieso für mich eigentlich auch so ein Punkt, weil ganz oft gerade in der Zeit ist es ja so, dass entweder die Heiraten sind quasi schon strategisch, diplomatisch, wirtschaftlich. Das ist eigentlich alles klar. Warum Friedrich sich quasi gegen die Farce, wenn man es jetzt mal so moralisch nennen möchte, entscheidet, sondern sagt, nein, ich bleibe unverheiratet, ich möchte gar nicht heiraten.
Ja, das ist ganz seltsam. Hatte ich mich dann auch schon von Anfang an gefragt, wie kommt das? Und Armin Kohn hat gesagt, naja, der hat so gut mit seinem Bruder zusammengearbeitet und der Bruder hatte einen Stammhalter, also einen Sohn. Der hat gesagt, okay, es bleibt in der Familie und damit ist das erledigt. Riskante Strategie, weil wenn der Sohn gestorben wäre, dann wäre die Dynastie ausgestorben.
Und vor allen Dingen, ich sag mal auch, er ist ja sehr, sehr fromm gewesen. Jetzt könnte man sagen, wir hatten ja kurz im Vorgespräch drüber geredet, meine Idee war ja zu sagen, ja, es ist ja vielleicht eigentlich auch ein Zeichen von seinem Glauben. Im selben Moment uneheliche Kinder haben, ist ja jetzt auch nicht wirklich top.
Nee, aber das war ja üblich. Also, dass man als Fürst, man hat die adlige Dame geheiratet, um standesgemäßen Nachwuchs zu erzeugen, also Söhne. Und man hat dann, sagen wir, für die Liebe eine Geliebte gehabt. Und Friedrich heiratet eben nicht und hat eine, ja, Geliebte, wie auch immer. Interessant ist, es gibt eine Biografie aus den 80er Jahren. Die Frau bezeichnet sie richtig als Lebensgefährtin. Und ich glaube, das ist schon richtig. Also zeitgenössische Quellen sprechen dann von einer Bübin und sonst wie. Also so eher abwertend, also sagen wir mal frei übersetzt als Hure, Nutte. So in dieser Richtung geht das eigentlich. Aber ich glaube, es stimmt nicht. Also wenn man wirklich ausgeht, dass er vier Kinder hat und noch auf dem Sterbebett der Frau Geld gibt und den Kindern Geld gibt, auch wenn sie nicht mehr am Hofe war, da gab es wohl ziemlichen Druck, auch vom Papst, dass diese Geliebten eben nicht mehr so mit am Hofe leben sollten bei den Fürsten. Aber wenn er sich da dem Druck gebeugt hat, er hat sie lebenslang unterstützt. Und ich würde einfach mal behaupten, das war schon eine Liebesbeziehung und er hat sich da auch über Konventionen hinweggesetzt.
Also auf jeden Fall ein unglaubliches, ja, das Verantwortungsbewusstsein dann dafür auch, ne? Weil er hätte es ja nicht in seinen sozialen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen machen müssen.
Ja, und schon gar nicht für die Tochter. Also uneheliche Männer, also Kinder, Jungs, haben ja oft Karrieren gemacht. Das findet man ja auch später. Also bei August dem Starken und bei anderen, also die Söhne waren ja am Hofe immer noch präsent und haben auch Karrieren gemacht, die wurden ausgebildet, die wurden unterstützt. Bei Frauen ist das eher selten und deswegen finde ich es interessant mit der Christine, wenn es seine Tochter ist, dass er sie auch gut verheiratet und hat in Torgau also als angesehene Frau gelebt.
Interessant. Müsste man eigentlich vielleicht da auch nochmal mit mehr reingucken. Vielleicht, gut, es wäre dann vielleicht keine Weltgeschichte für Charlie, aber da müssten wir irgendwie auch nochmal. Das finde ich spannend. Interessant, um noch vielleicht auf einen anderen Punkt zu kommen, ist ja, dass er so ein Reliquiensammler war. Das ist ja so spannend, weil wir eigentlich in Halberstadt diesen Domschatz haben, wo wir auch letztens kürzlich eine Folge von Weltgeschichte vor der Haustür gemacht haben. Der ist ja noch erhalten und ist ja damit mit der besterhaltenste und größte Domschatz außerhalb des Vatikans. Dieses Glück hatte die Reliquiensammlung von Friedrich dem Weisen leider nicht.
Nee, hatte sie nicht. Also es war ja wirklich die größte, es war größte nördlich der Alpen, Reliquiensammlung. Also es war schon was ganz Besonderes. Und die ist auch geblieben, aber die ist dann immer weniger gezeigt worden. Aber Friedrich hat auch darauf bestanden, wer sie sich anschauen will, die soll nicht zerstört werden, die soll gezeigt werden. Und wer sie angucken will, der soll sich angucken. Lasst den Leuten ihren Glauben. Wer weiterhin die Reliquien anguckt, soll das einfach machen. Aber er hat es auch so weit gesehen, also 1525, als er starb, also in seinem Testament, hat er gesagt, okay, wenn mein Nachfolger die verkaufen will und das Allerheiligenstift auflösen will, dann soll er es machen. Also auch da die Toleranz, er hätte ja sagen können, die soll bleiben, die soll zusammenbleiben. Das ist jetzt sozusagen mein Erbe und die hat zu bleiben. Hat er nicht gemacht, er hat gesagt, okay, wenn die zum Bruder der Universität verwendet werden soll, dann soll mein Nachfolger das machen.
Und es hängt vielleicht ja auch damit zusammen, dass, und jetzt kommen wir wieder zu seinem, quasi dem Ende seines Lebens, dass er das Abendmahl in beiderlei Gestalt angenommen hat. Und ich meine, durch die Reformation haben ja auch gerade Reliquien, das ist ja das, was du auch in deiner Weltgeschichte hattest, unglaublich in einer gewissen Weise an Wert und Bedeutung verloren.
Wobei mit dem Abendmahl in beiderlei Gestalt, das berichtet Spalatin, der war also in den letzten Stunden bei ihm. Er hat auch noch nach Luther gerufen. Die beiden sind es ja, ich hatte es ja erzählt, nie begegnet, ne?
Ja. Einmal, dachte ich.
Sie haben sich gesehen in Worms auf dem Reichstag.
Aber nicht wirklich.
Aber aus der Ferne. Aber die haben ja nie miteinander geredet oder irgendwas. Es war ja nur, als Luther dort vor dem Reichstag auftrat, saß natürlich dort im Publikum auch Friedrich der Weise. Aber sie sind sich ja nie begegnet. Und in seinen letzten Stunden, da hat er nach Luther gerufen. Der war aber gerade im Harz unterwegs und konnte nicht so schnell nach Lochau kommen. Also sie sind sich dann wirklich nicht begegnet. Aber wie Spalatin berichtet, hat Friedrich der Weise dann das Abendmahl in beiderlei Gestalt genommen. Man kann auch wieder sagen, Reliquien bis zum Ende und das Abendmahl in evangelischer Form. Also er hat sich wieder nach beiden Seiten abgesichert. Friedrich der Weise, der Fuchs von Sachsen.
Ich habe mich gefragt, ob Luther, weil oft könnte man das ja auch so inszenieren, der Anschlag der Thesen und dass das so ein großer Affront auch war gegen quasi den Herrscher und die Herrschenden. Und im selben Moment, wenn man aber jetzt eigentlich weiß, wie Friedrich der Weise eigentlich drauf war, ist das was, was vielleicht Luther auch nur halt dort machen konnte?
Also im albertinischen Sachsen in Dresden oder so hätte, oder auch in Leipzig, an der Universität Leipzig, hätte er es nicht machen können, weil Herzog Georg der Bärtige war ganz streng katholisch und ist rigoros gegen alles Antikatholische vorgegangen. Also wäre Luther in Leipzig gewesen als Professor und hätte dort die Thesen angeschlagen, dann wäre es mit der Reformation gleich zu Ende. Aber in Wittenberg ging es eben. Und übrigens, kleine Episode, also Thomas Lang hat auch gesagt, als Luther die Thesen anschlug, war Friedrich der Weise und Spalatin waren die in Altenburg mit dem Hof. Die haben aber so schnell vom Thesenanschlag gewusst. Deswegen müssen die Thesen angeschlagen gewesen sein, weil im Brief, das hätte nicht so schnell funktioniert. Also bloß eine Disputationsaufforderung von Luther, das hätte nicht so schnell in Altenburg Wellen schlagen können. Also es sind interessante so indirekte Beweise, die Thomas Lang da immer bringt, dass es doch einen Thesenanschlag gegeben hat.
Okay, spannend, spannend. Wer sich jetzt noch ein bisschen mehr anhören möchte über die Reformation, dann wollen wir doch vielleicht mal ein, zwei Podcast-Folgen von Weltgeschichte vor der Haustür empfehlen, oder Charlie? Wir hatten ja einmal Katharina von Bora.
Genau, dann sagen etwas im Nachgang. 1524, das erste evangelische Gesangbuch, ist ja ganz wichtig. Luther war ja großer Musikfreund, was ihn übrigens mit Friedrich dem Weisen verband. Denn Friedrich der Weise hat ganz stark Chorschüler ausgebildet. Also gut singen zu können und Chorschüler zu werden, um natürlich die lateinischen Messen zu singen, das war die Eintrittskarte für eine gute Bildung und damit Karriere am Hof bei Friedrich dem Weisen.
Okay.
Also okay, jetzt aber wieder abgewiesen. Noch ein Schlenker. Ja, also das evangelische Gesangbuch haben wir als Folge. Wir haben Luther auf der Wartburg als Folge.
Und wir haben auch eine Folge zum Bauernkrieg, der jetzt hier genau. schon kurz Thomas anklang am
Münzer,
Ende.
Ja.
Thomas Münzer, genau. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, und wenn Sie uns irgendwas mitteilen wollen, die Adresse dafür ist weltgeschichte@mdr.de.